Freunde, one does not simply walk into more. Aber wir haben es gemacht.
Am liebsten wäre ich ja mit den Adlern reingeflogen. Ich habe ja schon immer gesagt, ich verstehe nicht, wenn man mit den Adlern aus Mordor rausfliegen kann, kann man auch reinfliegen. Und dieses Spiel stimmt mir zu. Ja. Es mag super dumm sein, aber es geht.
Es geht und dann stehst du da und kannst den Ring nicht ins Feuer werfen, weil du nicht genug Ringkarten hast.
Und weil vielleicht 7 Nazgul um dich herum kreisen. Aber ansonsten geht das.
Richtig, Problem gelöst. Ja, wir sprechen heute über Schicksal der Gemeinschaft.
Sagt mir nichts. Ich habe ein Spiel gespielt, das hieß Fate of the Fellowship.
Nee, du hast Schicksal der Gemeinschaft gespielt. Ich habe es nämlich auf Deutsch gekauft und ja, wir sprechen über das, glaube ich, so ein bisschen anders als die anderen Folgen, weil wir jetzt hier nicht 30 Stunden das Spiel gespielt haben, sondern wir vor allen Dingen mal reinspielen wollten. Insofern ist das jetzt hier kein typisches Brettzeit-Review im Sinne von, wir haben das jetzt irgendwie, weiß nicht, 30 Stunden, wie gesagt, irgendwie durchgespielt, sondern wir haben halt einen Abend ein paar Partien reingespielt und wollten ja vor allen Dingen mal drüber quatschen, weil ich es ja gekauft hatte, mit meinem Sohn eine halbe Partie gespielt habe und es eigentlich ganz cool fand und mit dir nochmal spielen wollte. Aber ja auch, weil unsere Community das ja einfach frecherweise auf Platz 1 gewählt hat, 2025. Und da müssen wir natürlich unseren Senf dazu geben und einfach drauf treten.
Wir hätten es auch länger gespielt, das hat aber dann irgendwie, wir haben festgestellt, gar keine Meta-Progression. Ja. Dementsprechend haben wir dann irgendwann halt gelangweilt aufgehört.
Ja, richtig. Und das ist auch so ein richtig beschissenes Spiel, das werden wir gleich nochmal auseinandernehmen.
Ja, plus ich habe gewürfelt wie ein junger Gott, was ja jetzt nicht normalerweise meine Stärke ist. Und ich habe halt irgendwie einen Ork nach dem anderen weggekloppt und kein Loot und keine Erfahrungspunkte. Also ich weiß nicht, warum ihr dieses Spiel so geil findet.
Ja. Alles klar. Also genau, wir sprechen über Schicksal der Gemeinschaft. Willst du kurz skizzieren, so ein bisschen, so ganz grob? Das ist wieder so ein Beispiel, wo ich einfach den Walzer drüber schieße und
genau.
du so
blank da stehst. Ich bin nicht unvorbereitet, hier sitze. Genau. Ja, also genau, es ist ja so grob an dem Pandemic-System angelehnt und das wusste ich ja vorher schon, hast du ja schon mal erzählt. Und man erkennt es wieder, wenn man die anderen Pandemie-Titel schon gespielt hat, das Original Pandemic oder Pandemic Legacy, was wir beide ja wirklich schon sehr viel gespielt haben. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe dieses Star Wars Pandemic mal gespielt mit diesem Klonkriege-Setting. Und da erkennt man schon so ein paar Anleihen wieder, aber sie haben auf jeden Fall sich Mühe gegeben, das Theme von Herr der Ringe da auch irgendwie so drüber zu legen, dass es sich nicht einfach nur nach einem Klon anfühlt in einem anderen Setting. Also es ist jetzt nicht irgendwie, Sauron hat jetzt nicht entschieden, einfach in Mittelerde zu verseuchen, sondern es geht schon darum, dass er seine Armeen schickt und so. Genau. Und das heißt, man spielt kooperativ gemeinsam gegen das Spiel und das Ziel ist natürlich einerseits auf jeden Fall den Ring ins Feuer zu schmeißen, aber es gibt auch so ein paar Sidequests, die man erfüllen muss. Jeder spielt 2 Charaktere, das hat mich am Anfang auch so ein bisschen irritiert, du hast gesagt, du kannst jetzt 2 aussuchen und dann lagen da halt, zum Beispiel bei mir lagen halt Merry und Pippin und Eowyn. Und du hast gleich damit 2 aussuchen. Und dann dachte ich so, aber wie 2? Das sind aber 3 Charaktere. Also wie geht? Und genau, aber man hat quasi so 2 Charakterkarten und es gibt dann halt so ein paar Pärchen. Also zum Beispiel Frodo und Sam sind ja auch so ein Pärchen, was dann als ein Charakter zählt. Und das heißt, egal mit wie vielen Leuten man das spielt, ist es so, dass man immer 2 Charaktere steuert. Ich dachte am Anfang vielleicht auch, als dann da 4 lagen, 4 Karten, dass es jetzt nur daran liegt, dass wir nur zu zweit sind. Aber nee, man spielt halt immer ein Pärchen. Und die steuert man auch unabhängig voneinander, die kann man mit seinen kleinen Meeples über die Landkarte bewegen. Die Landkarte ist wirklich eine große Map, die ja Mittelerde von sehr weit rausgezoomt zeigt. Also man sieht wirklich die verschiedenen, ja, Kontinente sind es ja nicht, ne? Mittelerde ist ein Kontinent, glaube ich, ne?
Mittelerde ist ein Kontinent, genau.
Genau, also die verschiedenen Länder sieht man da auf jeden Fall. Und dementsprechend, also wirklich in der einen Ecke ist dann da Bruchtal und die ganzen, wie soll ich sagen, Goblins, wie heißen sie?
Hobbits?
Hobbits. Same, same. Ich muss mich dafür revanchieren, dass du immer über Star Wars und Star Trek herziehst. Genau. Also in der einen Ecke sitzen die Hobbits und in der anderen Ecke ist dann halt Mordor und dazwischen halt auch alles, was es da so an Ländern in der Lore und in den Filmen und in den Büchern, whatever
weißt
gibt.
Du, weißt du, wer Hobbits sagt in dem
Film? Ja, der, den ich nicht spielen durfte.
Gut, okay. Ich wusste es nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass du so ein bisschen Gollum-Anleihen hast, aber du hast es dann mit Absicht gemacht. Dann ist okay.
Genau. Also dementsprechend hat man wirklich eine große Karte, die in diese einzelnen Länder unterteilt ist.
Ja.
Und in jedem Land gibt es dann auch noch mehrere Städte oder Locations zumindest in irgendeiner Form, die man dann als einzelne Schritte in der Reise bereist. Und darüber bewegt man sich halt über diese Map. Und da können sowohl die Helden sich bewegen, als auch die gegnerischen und befreundeten Armeen. Das sind so kleine Meeple, die man dafür benutzt. Und die Nazgul fliegen halt auch noch rum. Also da ist schon relativ viel auf dem Board los. Und wie gesagt, Hauptziel ist es gemeinsam, diese Main-Quest zu schaffen, dass Frodo den Ring ins Feuer schmeißt. Und diese, sind es immer 3 Side-Quests?
Ja, es sind immer 3 Side-Quests.
Genau, dass man die halt noch erfüllt.
Genau, und es ist halt wirklich so ein Spiel, was so eine, du hast es ja schon gesagt, so eine eher so eine Meta-Ebene hat. Also man spielt jetzt halt nicht Frodo und Sam und kämpft sich dann da mit Ausrüstungsgegenständen und irgendwie, weiß nicht, Minimaps durch irgendwelche Dungeons durch, sondern man ist halt immer auf dieser Weltkarte unterwegs und es hat immer die Ebene Region und einzelne Locations. Das ist auch der Grund, warum mein Sohn dann so ein bisschen enttäuscht war, weil er hatte halt irgendwie, glaube ich, den Wunsch, irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwie Aragorn und Legolas irgendwie Orks zu schnetzeln und das ist halt nicht das, was das Spiel ist. Man kann zwar kämpfen, aber das ist dann eher aus so einer übergeordneten Perspektive. Perspektive und nicht wirklich, dass man jetzt irgendwelche Ausrüstungsgegenstände findet, sondern man muss halt eher diese Gemeinschaft, so heißt das Spiel ja auch, ne, Schicksal der Gemeinschaft, Fellowship of the Ring, halt eher quasi als Gruppe geschickt steuern, sodass jeder seinen Beitrag dazu leistet, dass am Ende des Tages, wie im Film auch, der Ring im Feuer landet. Genau, das ist so ein bisschen das Spiel. Und was man ja auch schon sagen muss, es hat ja einen Riesenhype. Also das ist ja, glaube ich, schon eins der Hype-Spiele der letzten Spiel gewesen. Ich glaube, jeder Content-Creator und seine Mutter hat irgendwie ein Video dazu gemacht. Deswegen müssen wir jetzt auch, weil wir brauchen das Geld und die Klicks, ihr wisst, ne, wir sind drauf angewiesen. Und ja, also ist schon einer der Hype-Titel und deswegen auch ja nicht überraschend bei uns auf Platz 1 gewesen von der Community letztes Jahr.
Ja, hätte mich trotzdem nicht überzeugt, das zu spielen, glaube ich. Wenn du nicht gesagt hättest, du hast reingespielt, hast Lust, es nochmal zu spielen. Weil ich reagiere sowieso ein bisschen allergisch auf so Hype-Titel. Und ich muss auch sagen, so ehrlich gesagt, so die Herr-der-Ringe-Brettspiele haben mich bisher halt nicht so gehuckt. Obwohl ich ja, wie gesagt, das Setting eigentlich ganz cool finde. Aber so in die Brettspiel-Umsetzung bisher haben alle irgendwie nicht so richtig gezündet. Und deswegen, ich hätte, glaube ich, einfach das trotzdem links liegen gelassen. Aber du hast ja gesagt, du möchtest gerne nochmal spielen. Und ja, haben wir heute gemacht. Ich weiß gar nicht, womit wir loslegen wollen. Also ich habe eben gerade gedacht, du hast ja so ein bisschen auch angesprochen, dass die verschiedenen Charaktere wie im Film auch ihre eigenen Missionen zu erfüllen haben. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Wollen wir damit einsteigen oder hast du ein anderes Thema?
Nö, können wir gerne machen.
Ja, ich muss nämlich sagen, ich am Anfang dachte ich halt, okay, was machen denn die anderen Leute so? Ne? Weil im Endeffekt, also Frodo muss halt sein Ding machen. Und ich habe dann gedacht, naja, die anderen, ja, die machen so ein bisschen so Aufräumarbeiten und so. Aber es ist eigentlich, haben sie es eigentlich ganz geschickt gemacht, dass diese drei Sidequests auch wirklich, ja, meistens so über die Map verteilt waren, dass dann jeder so ein bisschen seine Ecke irgendwie, ja, im Griff behalten musste. Es gab dann ganz verschiedene Arten von Sidequests. Die eine war zum Beispiel, ne, dass du musstest da vorhin dann diese ganze Auental und so weiter da von gegnerischen Soldaten befreien und dann in jedem Dörfchen dann eine Einheit stationieren.
Hat sich komplett sinnlos angefühlt. Es war so ein, so, ach Gott, oh, du hast noch Zeit. Pass auf, wir haben eine ganz wichtige Aufgabe. Sicher, tu mal das Auenland.
Genau. Es war wirklich,
warum?
Im ganzen Auenland, weite breit, kein Ork, kein Nazgul, kein Schwein interessiert sich für das scheiß Auenland. Aber Aragorn macht es zu seiner Mission, überall jemanden zu stationieren. Das ganz Mittelerde stand in Flammen. Gondor hat gebrannt. Die komischen hier, diese Söldner aus dem Süden sind da anmarschiert. Im Norden, die Zwerge waren alle ausgeräutet. Aber das Auenland war safe. Also Aragorn hat wirklich das ganze Spiel lang nichts anderes gemacht. Und das ist ganz witzig. Dadurch entstehen ja, halt auch solche Fall. Geschichten, über die man dann lachen kann. Auch wenn es halt natürlich, also ja, so, wenn man das jetzt zu sehr analysiert, dann denkt man so, naja, so richtig Sinn, da gibt es halt nicht in der Lore oder in dieser Fantasie, dass das jetzt halt das Aragorn jetzt entscheidet, dass das so wichtig ist. Aber ist, ja, also trotzdem mechanisch funktioniert das echt ganz gut, ne? Dann, ich hatte halt Faramir gespielt und Faramir hatte dann als Mission, deswegen kommen wir gleich nochmal drauf, wie auch die Charaktere ausgesucht werden. Das passte dann halt ganz gut, weil das Spiel das aber so ein bisschen lenkt. Dass Faramir halt aus Gilead sichern musste. Und das heißt, das ist ja relativ nah an Mordor dran und dementsprechend eigentlich eine Location, die relativ blöde zu sichern ist. Und das war aber dann seine Aufgabe. Und ja, das war dann, ne, das war zum Beispiel ganz woanders. Und deswegen konnten wir da jetzt, Aragorn, Faramir konnten da jetzt nicht so super miteinander interagieren. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es sich angefühlt hat, als hätte wirklich jeder was zu tun. Und es war halt nicht einfach nur alle warten, dass Frodo sein Ding macht. So, deswegen, das fand ich eigentlich ganz gelungen.
Finde ich auch. Also es ist tatsächlich auch nicht so, dass die Aufgaben irgendwie nur, dass es nicht missverständlich ist, fest zugewiesen werden. Also wer hätte auch Faramir das Auenland sichern können und Aragorn hätte das machen können. Es ist so, dass gewisse Aufgaben gewisse Helden quasi benötigen. Also sie kommen dann fest ins Spiel rein, der Faramir-Beispiel zum Beispiel. Aber man kann sich am Anfang schon aufteilen und das ist auch ganz cool, dass man am Anfang so ein bisschen diskutieren muss, okay, wer macht eigentlich was, wer hat welche Fähigkeiten, wer macht sinnvollerweise was, begleitet vielleicht jemand Frodo, soll Frodo alleine reisen, welchen Weg geht Frodo, gibt es natürlich auch verschiedene Routen, ne, wie auch im Buch und im Film, durch die Minen oder eher dann durch Gondor durch, das kann man sich halt überlegen. Auch in Moria kann man entscheiden, wo man lang geht, gibt es auch verschiedene Wege, halt eher diesen Hauptweg, der auch spielerisch dann ganz gut abgebildet ist. Also das ist schon ganz cool. Das heißt,
Mordor, glaube ich, ne?
Mordor. Habe ich Moria gesagt?
Ja.
Ich meine Mordor, dankeschön. Ja. Genau, das ist ganz cool abgebildet, also man legt so ein bisschen so eine Taktik fest und kann sich da relativ frei entscheiden, wie man das macht. Und das Spiel gibt dann da jetzt nicht, finde ich, ein, also klar gibt es manchmal je nach Situation bessere und dümmere Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Winning-Taktik gibt und dass man sagt, ja, ich habe jetzt schon mal Frodo gespielt, es ist immer das Gleiche, ich laufe immer da lang und das ist irgendwie schlauer, sondern es entfaltet sich schon eine gewisse Dynamik der Partien durch die Dinge, die passieren, sodass halt jede Partie auch ein bisschen anders ist. Und das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool gemacht. Das ist so ein bisschen die eigene Herr der Ringe quasi Fanfiction, die man dann da hat, quasi erzählt in dem Spiel.
Ja, Ja, es war ja auch in unserer letzten Partie jetzt wirklich genau so, dass wir dann Frodo schon nach Mordor reingekriegt hatten. Aber er musste halt noch zum Schicksalsberg und da gab es halt mehrere Wege. Der eine Weg war halt ein bisschen länger und da waren halt mehr Truppen, also gegnerische Truppen, auf dem Weg stationiert. Das ist ja immer nicht so schön. Und der andere Weg, da hätte man aber halt mehr so Schleichenkarten haben müssen. Erklären wir gleich nochmal so ganz kurz zumindest. Und das heißt, das war so ein bisschen die Abwägung. Entweder wir warten jetzt, bis ich diese Karten ziehe, oder wir gehen einen etwas längeren, riskanteren Weg außen rum. Und das passte dann halt bei uns in dem Fall viel besser. Wenn man aber genug von diesen Karten hat, dann geht man natürlich nicht an den ganzen Orks vorbei, sondern sneakt sich halt irgendwo anders durch. Und auch generell auch der Weg nach Mordor rein. Da gibt es halt irgendwie das große schwarze Tor. Da ist es sehr schwer reinzukommen, aber dafür ist der Weg halt kürzer. Oder man nimmt halt den Weg, den der beste Kumpel Gollum halt empfohlen hat. Der ist dann halt so ein bisschen der Seiteneingang quasi. Der ist ein bisschen leichter und so. Und das ist schon, also ich finde, da merkt man, dass sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, da viel von der Lore auch wirklich einzubinden in ein Spiel, was jetzt mechanisch das gar nicht, also finde ich jetzt gar nicht so naheliegend hat, sondern es ist schon so, dass sie sich sehr viel Gedanken gemacht haben. So wirkt es zumindest, wie man das irgendwie cool einbauen kann. Das hätte man auch viel trockener, noch viel weiter entfernt von der Lore machen können. Da haben sie sich, finde ich, Mühe gegeben.
Wie fandst du dann, nachdem du dich dran gewöhnt hattest, dass du zweieinhalb Charaktere steuerst, wie fandst du das dann? Das ist ja so ein System, vielleicht erkläre ich es ganz kurz, dann kannst du sagen, wie du es findest. Also man hat quasi als Spielender zwei Charaktere, die man steuert. Wie gesagt, ein Charakter kann auch manchmal zwei Filmcharaktere sein, hast du ja gerade schon erklärt. Und dann ist es so, dass man quasi mit einem Charakter vier Aktionen machen kann, mit dem anderen einen. Man kann sich aussuchen, wie man das verteilt. Und man hat auch einen gemeinsamen Ressourcenpool. Das sind Handkarten, die man spielen kann. Vor allen Dingen haben die halt Symbole, die man halt für gewisse Aktionen benötigt. Die teilt man quasi mit seinen beiden Charakteren, sodass man jetzt nicht irgendwie sagen muss, ach ja, Frodo hat das und irgendwie Aragorn hat das, sondern man kann die quasi gemeinsam nutzen. Ja, wie fandst du das?
Es hat irgendwie sowohl Aspekte, die mir gut gefallen haben, aber auch ein paar, die mir nicht so gut gefallen haben. Also erstmal, dass man so dual-wielden muss, ist immer so eine Sache, die gefällt mir jetzt erstmal aus dem Bauch raus nicht so gut. Ich bin eher der Freund davon, dass ich mich dann auch mehr mit einer Figur identifizieren kann. Oder wenn dann halt, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir beide spielen halt alle vier Charaktere komplett gemeinsam oder so. Aber dieses weirde, du spielst zwei, ich spiel zwei, fand ich jetzt erstmal, als du es mir erklärt hast, erstmal nicht so super attraktiv, hat sich dann aber ganz okay runtergespielt. Also ich muss sagen, der Part, der mir so ein bisschen, wo ich auch dachte, so, oh, weiß ich nicht, ob mich das so jetzt so richtig reinzieht, ist dieses, dass man halt entscheiden muss, wer in welcher Runde jetzt dann vier Aktionen, wer eine Aktion macht. Und das ist zwar taktisch relevant, aber es fühlt sich halt auch so ein bisschen, also, ne, wenn man sich überlegt, wie die Idee ist, warum hat der eine jetzt gerade keinen Bock und sagt, ich mache nur eine Sache, dann lege ich, ne, Aragorn befreit ein Dorf und legt sie erst wieder schlafen. Und ja, ne, deswegen, da habe ich auch erst gedacht, weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Aber es hat sich dann eigentlich immer ganz, ganz flüssig runtergespielt. Ne? Man kann das ja dann auch ganz gut ergänzen. Dann ist es zum Beispiel so, wenn sich zwei Charaktere treffen und dann einer davon weitergeht, kann er wen anders mitnehmen. Damit habe ich dann zum Beispiel am Ende jetzt Faramir und Frodo quasi gemeinsam bewegt. Und dann hat sich jetzt nicht so angefühlt, als müsste ich mich entscheiden, wer sich jetzt quasi nur einen Schritt bewegt, sondern wir sind halt einfach dann gemeinsam gelaufen. Und so, das funktioniert schon ganz gut. Ist, finde ich, jetzt erstmal so ein Moment, wo ich mich frage, warum haben sie das gemacht? Und ist das jetzt, dadurch ist es jetzt wirklich das bessere Spiel, als wenn man gesagt hätte, man spielt nur einen einzelnen Helden? Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Ne? Es ist irgendwie, es macht es ein bisschen unique, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so richtig geil finde. Es funktioniert nicht schlecht, aber so richtig ein Pluspunkt ist für mich nicht.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, auf so einer Metaebene ist es einfach so ein bisschen komisch, weil man natürlich ja dieses gemeinsame Inventar hat und man sich dann quasi manchmal, also keine Ahnung, mein Aragorn war ja da irgendwie noch im Bruchtal und, noch war viel weiter, da war noch im Auenland und mein anderer Charakter hätte ja theoretisch im Mordor sein können und trotzdem hätten die gemeinsam quasi ein Inventar gehabt. Das ist natürlich so ein bisschen auf einer Metaebene irgendwie komisch, aber ich muss sagen, spielerisch hat es trotzdem, finde ich, sehr gut funktioniert. Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, der Vorteil ist, dass es dadurch nicht ganz so schnell und langweilig ist. Also es ist ja schon so, dass man diese vier Aktionen, die man machen kann, die sind ja wirklich super basic. Also, dass ihr das mal so eine Idee habt, man kann sich halt bewegen, so. Das ist jetzt wirklich easy. Ich nehme meine Figur und bewege sie an ein benachbartes Ding, wo ein Pfeil dran ist. Ich kann eine Schlacht auswürfeln, wenn da Truppen sind. Ich kann, was kann ich noch machen? Ich kann Truppen rekrutieren und ich kann Symbole von meiner Hand in irgendwie Token umwandeln, ist ein Detail. Also wir sagen so, die Vielfalt an Aktionen ist gar nicht so groß. Das heißt, so ein Zug mit einer Figur ist dann doch sehr schnell gemacht und eindimensional. Und durch diese zwei Figurenauswahl und diese Entscheidung, mit wem mache ich vier, mit wem mache ich eine Aktion, dadurch kommt so ein bisschen mehr Komplexität noch rein. Und ich glaube, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Plus natürlich auch die Möglichkeit, dass man dadurch nochmal mehr Charaktere und mehr Abwechslung reinkriegen kann. Ja, sonst hätte ich halt nur einen Charakter und weniger Fähigkeiten. Also ich glaube, mir gefällt es ganz gut. Ich verstehe aber die Kritik auf so einer Meta-Ebene, wenn man da zu viel drüber nachdenkt, und da gibt es dann irgendwann storymäßig natürlich keinen Sinn mehr.
Ja, genau. Gerade auch die Sache, was du angesprochen hast mit den Karten, die man hat, das fühlt sich halt so weird an, weil meine beiden Charaktere können halt untereinander diese Karten, die sie quasi im Inventar haben, die Handkarten im Endeffekt, frei tauschen. Also Frodo kann jetzt, keine Ahnung, irgendwo so ein Herztoken generieren und dann kann das Faramir irgendwie ausgeben, obwohl die halt sonst wie weit aufeinander entfernt sind. Aber wenn du jetzt quasi neben mir stehst, dann dir eine Karte zu geben, das ist fucking Rocket Science. Also es muss dann genau die richtige Karte sein, wie halt bei Pandemie halt auch. Ne? Es muss dann zu der Region passen. Wir müssen auf demselben Feld stehen und es kostet mich eine Aktion. Also es ist halt wirklich, also das machst du halt irgendwie einmal im Spiel, zweimal im Spiel, wenn es hochkommt wahrscheinlich.
Ja.
Weil es einfach so complicated ist und so viel Koordination erfordert, dass man dann halt wirklich seinen Zug irgendwo beendet, wo der andere hingehen kann. Und dann musst du eine Aktion ausgeben, um dann diese eine Karte mit dir traden zu können. Und
die auch genau also, die Region haben muss, das ist schon... Ist schon
genau, klar, also da sind schon sehr viele Hürden, das ist okay, ich verstehe das, für Balancing ist das halt irgendwie wahrscheinlich wichtig, aber dann gleichzeitig, wie gesagt, ist es halt so komisch, dass meine beiden Charaktere halt einfach quasi so ein verschmolzenes Etwas sind. Deswegen ja, also auf so einer reinen mechanischen Metaebene gefällt es mir nicht so gut. Mechanisch hat das wirklich gut funktioniert. Ne? Also ich habe mich so ein bisschen zwischendurch gefragt, weil es jetzt vom Anspruch her für uns beide fand ich eher so in einem seichteren Niveau war. Es war jetzt nicht super easy, das Spiel an sich, aber die Entscheidungen zu treffen waren eigentlich meistens relativ offensichtlich. Also da gab es mal so Situationen, wo man mal was abwägen musste, aber meistens war halt klar, okay, da sammelt sich jetzt irgendwie eine Armee, wenn die da jetzt durchrumpelt, dann macht die da irgendwie so eine Zuflucht kaputt, dann verlieren wir Hoffnung und das ist ja so ein bisschen das Barometer, wie gut es überhaupt gerade steht und so. Deswegen, da gab es oft keine große Diskussion zwischen uns beiden, was jetzt Priorität hat. Ich frage mich aber, wenn das jetzt jemand spielt, der ein bisschen weniger Brettspielerfahrung hat, ob das nicht dann mit diesen zwei Charakteren und man muss entscheiden, wer jetzt die vielen Aktionen, wer weniger Aktionen macht, ob das nicht so ein bisschen eine Hürde sein könnte. Also das nur so, wir haben es ja jetzt nicht mit wenig Spielenden irgendwie ausprobiert, aber nur ne, da draußen, wenn ihr überlegt, das zu kaufen, dass ihr das im Hinterkopf habt, dass das vielleicht eine kleine Hürde sein könnte. Weil es ja schon sich so ein bisschen an wenig Spieler richtet, glaube ich.
Ja, also auf jeden Fall, genau, ist es für unsere Verhältnisse jetzt vom Weight her nicht so ein komplexes Ding. Das war, muss ich sagen, auch wirklich super angenehm. Also ich hatte es ja mir schon einmal durchgelesen, hatte ja diese halbe Proberunde gespielt und habe dann vorhin so, während das Baby die ganze Zeit um mich rumgelaufen ist, irgendwie noch die Anleitung nochmal durchgelesen. Das war, also ich habe natürlich jetzt den krassesten Gegenpol. Ich hatte ja vorher diese Kingdoms Forlorn Anleitung, das ist die letzte, die ich gelesen habe. 70 Seiten auf Englisch, irgendwie super kompliziert. Das hat ja, wie gesagt, einen Weight von 4,88, die Folge dazu kommt noch. Also wirklich das krasseste Brettspiel so von den Regeln her, was wir bisher gespielt haben, glaube ich. Es glaube ich auch daran liegt, dass es nicht so toll erklärt ist, aber trotzdem, es ist auch schon wirklich ein komplexes Spiel. Und dieses Schicksal der Gemeinschaft, ich habe das vorhin nochmal 10 Minuten durchgeblättert, das war ja war easy. So, und wir mussten, glaube ich, zweimal jetzt in unseren ganzen Partien Regeln nochmal, oder dreimal oder viermal, aber auf jeden Fall, also versus alle 5 Minuten nachblättern, war das jetzt hier wirklich super, super easy. Und dadurch, das war einfach ein ganz angenehmes Erlebnis, mal so ein einfaches Spiel zu spielen. Es ist aber ja auch nicht Billo, ist jetzt ja nicht irgendwie Mau Mau, ne? Es hat ja schon einen gewissen Anspruch und ist irgendwie dadurch ganz cool. Und ich muss sagen, die Regeln sind auch richtig gut aufgebaut. Also noch ein bisschen ungewöhnlich. Die Züge werden erklärt, das ist ganz, ist ja normal. Und dann gibt es aber hinten nochmal sowas wie, was man sonst noch wissen muss. Das ist eigentlich voll komisch so, weil ich hatte vorhin auch einfach Informationen gesucht und habe die dann nicht gefunden. Und dann ist sie eben auf dieser, was man sonst noch wissen sollte, Seite gewesen. Aber hat mir echt irgendwie, ja, gut gefallen. Es ist natürlich jetzt auch einfacher, so ein einfaches Spiel in der Regel zu brachten, als so ein schwieriges. Aber insgesamt war das irgendwie echt ein ganz angenehmes Erlebnis. Aber sicherlich auch aufgrund unserer Situation, muss man sagen. Ja.
Ja, ich fand auch, also es war dann eigentlich relativ schnell alles so zu erfassen, wie es dann tickt. Und hat sich dann auch gut runtergespielt, ne? Wie du sagst, wenig irgendwie jetzt Unklarheiten, wenig so Geschacher, wo dann irgendwelche Formulierungen irgendwie unscharf waren, ne? Also es gibt dann zum Beispiel die Situation, wie gesagt, die Nazgul kreisen da so ein bisschen über die verschiedenen Länder und dann gibt es da so eine Formulierung, platziere sie in Gebiet XY oder bewege sie näher heran und so. Das ist dann zum Beispiel eine relativ klare Abgrenzung zwischen, sie bewegen sich wirklich entlang der Map oder sie teleportieren sich quasi über die ganze Weltkarte. Auch da kann man sich also ein bisschen fragen, was für einen Düsenantrieb haben die Drachen von den Nazgul eigentlich, dass die dann einfach aus dem Mordor direkt zu Aragorn
sind. Den haben sie sich aus der letzten Game of Thrones Staffel gekriegt.
Genau, und ja, von daher, das ist eigentlich wirklich, also von den Regeln her sehr rund. Also es hat schon gut funktioniert.
Generell, was mir auch gut gefallen hat, ist, weil wir noch bei den Charakteren waren, vielleicht noch ganz kurz, dass die schon sich auch, also ich finde, dadurch kommt wirklich eine gute Dynamik rein. Also das Spiel hat, ich habe jetzt nicht nachgezählt, würde denken, 10, 12 verschiedene Charaktere, die werden ja dann durchgemischt. Es müssen ja mindestens 10 sein, weil man kann zu 5 spielen, jeder kriegt 2, also mindestens 10, ich glaube, es sind ein paar mehr. Und das hat sich schon auch, je nachdem, welche Charaktere man hat, sehr anders gespielt. Ich hatte ja in der ersten Partie Frodo, dann du. Und da sind halt auch so ein paar charakterspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die auch ganz coole Kombinationen irgendwie ermöglichen. Also gerade bei dir zum Beispiel, das war ja super clever von dir, dass du dann Frodo immer mitgenommen hast, weil Faramir quasi so ein paar Symbole ignorieren konnte auf der Karte. Das war irgendwie ganz cool. Bei mir war es so, dass Legolas und Frodo eine gute Kombination waren, weil Legolas ein Symbol generieren konnte, was Frodo viel brauchte und so. Das ist schon irgendwie ganz, ganz geil und erlaubt echt ein paar coole so Taktiken, die sich das, glaube ich, dafür sorgen, dass es sich jedes Mal ein bisschen anders anfühlt.
Ja, finde ich auch. Also das war einfach auch echt gelungen. Also die Charaktere haben sich schon sehr unterschiedlich angefühlt. Zum Teil auch so ein bisschen unterschiedlich stark. Also ich hatte in der ersten Runde halt wirklich Merry und Pippin und fand die wirklich relativ kacke. Also die haben halt als Fähigkeit, dass sie diese Herztokens generieren. Die braucht man, um Einheiten zu rekrutieren. Das ist ganz nett. Aber dann im Vergleich dazu hatte ich halt in der ersten Partie auch Eowyn. Und die kann halt einfach rekrutieren, ohne die Herztokens zu benutzen. Das ist einfach eine bessere Fähigkeit. Also
war eine scheiß Kombination irgendwie, ne?
Ja, das hat irgendwie nicht so richtig gut zueinander gepasst, ja. Na, von daher, die sind halt unterschiedlich gut. Und man hat natürlich auch irgendwie ein Favorite, ne? Gerade wenn man die, also natürlich nur, wenn man schon was mit Herr der Ringe zu tun hatte. Aber dann gibt es natürlich Charaktere, die findet man cooler, manche findet man nicht so cool. Und da muss ich sagen, das ist ein bisschen mein Kritikpunkt, dass das Spiel halt nicht sagt, hey, such dir einfach deinen Lieblingscharakter aus. Und für die Mission sind halt irgendwie aber folgende vorgegeben, die muss halt jemand spielen. Also der Frodo ist halt immer am Start. Und deswegen halt auch Sam, der irgendwie Mitläufer. aber genau, dann gibt es halt diese drei Nebenquests, die man zieht. Und bei manchen von denen ist dann halt ein weiterer Charakter vorgegeben. Dadurch werden zum Beispiel dann Faramir halt am Start. Und ansonsten die anderen Charaktere werden halt random gezogen. Und ich finde das irgendwie nicht so glücklich. Erstens kann man dadurch nicht so ein Team zusammenstellen, was irgendwie sich gut ergänzt. Ne? Klar kann man sagen, ja, ist dann halt auch irgendwie eine zusätzliche Challenge, aber weiß ich nicht. Also dafür gibt es ja noch andere Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad anzugleichen. Und so ist es halt so, dann hast du manchmal Konstellationen, die halt gut passen oder nicht so gut passen oder sich halt einfach auch dann irgendwie nicht so cool spielen. Und ich weiß nicht, also das verstehe ich nicht, warum sie das gemacht haben. Also klar, kannst du Hausregeln, ne? Wer soll dich davon abhalten? Aber ganz ehrlich, also weiß nicht, Merry und Pippin fand ich wenigstens auch ganz witzig, weil die halt irgendwie, die sind halt einfach mega nervig, aber witzig. Aber dann, also weiß ich nicht, also Faramir wollte ich auf jeden Fall nicht spielen.
Das wie ist gesagt, der unsympathischste Charakter der ganzen Serie, ganzen Film, ja.
Also, ja, seine Fähigkeiten waren gut, aber wer will bitte Faramir sein? So, ja, naja, so, ich wollte eigentlich Gollum sein. Ich weiß immer noch nicht genau, ob man den wirklich spielen kann oder nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Meeple von Gollum.
Nee, doch, man kann ihn spielen, ist ein Charakter.
Naja, ja. Hätte ich mir aussuchen dürfen, hätte ich Gollum genommen. Genau, also von daher, das ist eigentlich ganz cool und wirklich die verschiedenen Charaktere sind da drin. Wie gesagt, auch eher so B-Charaktere und nicht nur halt die Klassiker. Habe ich natürlich am Anfang gedacht, ne, irgendwie, dass wir jetzt irgendwie Legolas, Aragorn, Frodo und Gimli am Start haben, sondern es sind halt auch wirklich so ein paar andere Dullis dabei. Das ist eigentlich schon ganz cool. Wie gesagt, ich würde es mir einfach zukünftig aussuchen. Also ja. Finde ich einfach gelungen. Ne?
Ja, was mir ganz gut gefällt, was vielleicht so ein bisschen zum Gameplay zu kommen, was ja, finde ich, die Pandemiespiele alle so, oder alle weiß ich nicht, aber zumindest die ich gespielt habe, was war ja auch bei den Pandemies, die wir gespielt haben, bei den Original OG-Pandemies so, dass man so ganz cool wirklich so metastrategische Entscheidungen trifft, die dann auch wirklich Auswirkungen aufs Spiel haben und so ein bisschen die Partie formen, was ja bei dem klassischen Pandemie eher über diesen Legacy-Faktor passiert. Gibt es hier im etwas kleineren natürlich, weil die Partie ja nicht so lange dauert wie so eine komplette Pandemie-Legacy-Runde, die dauert ja irgendwie 12 Stunden oder 15 Stunden, hier ist man ja nach einer Stunde, anderthalb Stunden durch, dass die Entscheidungen, die man dann trifft, strategisch ja auch wirklich irgendwie Auswirkungen aufs Spiel haben und die auch schlau oder weniger schlau sein können. Es ist ja einerseits zum Beispiel, dass man, wenn man zum Beispiel Frodo hat, weiß man, man muss gewisse Dinge vorbereiten, damit man den Ring halt erfolgreich ins Feuer werfen kann. Das heißt, man muss gewisse Kartensymbole sammeln auf den Karten, weil man braucht halt 5 Karten mit so einem Ringsymbol drauf am Ende, um zu gewinnen.
Man schmeißt mir nicht nur einen Ring ins Feuer, sondern einfach alle.
Genau, einfach den ganzen Ring Gollum gleich mit. Genau, und aber auch, dass man, und das finde ich, das haben sie echt cool gemacht, dass es diese Truppenmechanik gibt in dem Spiel. Also es ist halt wirklich so, dass man ja diese Truppen rekrutieren kann mit allen Charakteren. Ist vielleicht auch metamäßig wieder so ein bisschen komisch, wenn dann irgendwie Merry und Pippin da sitzen und dann irgendwie kannst Gondor rekrutieren, aber gut, das muss man, glaube ich, so ein bisschen ausblenden oder so ein bisschen Meta-Lore-mäßig erklären. Aber wenn man darüber mal hinweg sieht, so spielmechanisch ist das schon geil, weil man dann halt auch so Entscheidungen treffen kann, dass man so 1, 2 vielleicht klassischerweise der bösen Seite zugeordnete Dinge erobern kann, zum Beispiel eben Isengard oder irgendwie Dol Guldur oder Moria, wenn man das geschickt anstellt und das dann aber auch wieder dafür sorgt, dass dann bei gewissen Karten, es gibt so Ereigniskarten, die quasi die negative gegen die spielenden arbeitende Progression vorantreiben, die so ein bisschen teilweise aushebeln kann. Und da gibt es aber so clevere Mechaniken, die auch dafür sorgen, dass je nach Spielrunde ist auch unterschiedlich schlau ist, was man macht. Und das ist irgendwie ganz, ganz cool. Und es fühlt sich mega geil an, wenn man es dann wirklich schafft, irgendwie, keine Ahnung, Isengard zu erobern und dann irgendwie mit den Ents da rein zu marschieren, wie ich in der letzten Runde. Und dadurch dann irgendwie ein paar Runden halt nicht spawnt, weil man halt Isengard erobert hat. Und aber auch überlegen muss, dass man so ein bisschen absichert, damit es nicht wieder erobert wird. Also das hat irgendwie so ganz coole metastrategische Überbau über dieses reine, ich muss jetzt von mit Frodo nach Moria laufen hinaus, und das gefällt mir echt gut.
Ja, genau. Also ich muss sagen, das ist halt, gleichzeitig funktioniert es sehr gut, und aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich dann denke, ja, ist halt Pandemie. Und wir haben halt wirklich viel Pandemic Legacy gespielt. Ich habe, wie gesagt, jetzt noch vor einem Jahr oder so dieses Star Wars Pandemic nochmal gespielt. Und deswegen, es scheint an vielen Stellen dann durch und denkst dir, ah ja, das ist genau wie bei Pandemie. Und dann kannst du sagen, ja, ist halt ein System, was gut funktioniert, was schon sich bewiesen hat, was irgendwie Leuten schon sehr viel Spaß bereitet hat. Andererseits ist es so, dass man sich denkt, so ja, okay, ist halt aber auch irgendwie, ne, wenn ich ein Brettspiel kaufe und was Neues spiele, dann merke ich, ja, es ist einfach eine gleiche Mechanik wie in einem anderen Spiel. Das ist natürlich auch immer so, dass das nutzt sich immer weiter ab, und je mehr man das spielt. Und deswegen ist das hier auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil ich dann auch gedacht habe, ah, okay, ne, dieses, wie die Gegner spawnen, ist halt genau wie das mit diesen Epidemiekarten, ne, wie heißen diese Infektionskarten bei Pandemic ist. Und das heißt, da weiß man auch, wenn man das irgendwie schon mal gespielt hat, ah, okay, die kommen dann halt, wenn die gespielt wurden, kommen sie halt auf den Discard-Stapel, ganz klassisch, und der wird dann irgendwann resettet, und dieser Discard-Stapel wird dann oben auf den Nachzugstapel wieder draufgelegt. Und das heißt, die werden als erstes wieder abgearbeitet. Und der kann manchmal weiter abgearbeitet werden, bevor er wieder resettet wird, aber man arbeitet sich eigentlich nie durch den ganzen Stapel durch. Und dementsprechend weiß man, was so ein bisschen in klassisch Pandemie so die Infektionsherde sind, was irgendwie ein bisschen mehr Sinn ergibt, als es hier in dem Spiel Sinn ergibt, dass halt irgendwie in der einen Partie halt irgendwie einfach Isengard die ganze Zeit irgendwelche Creeps spawnt, und im nächsten ist es dann halt irgendwie Moria. Und dann, ja, also ich finde, das passt zu Pandemie ein bisschen besser, diese Mechanik. Und man kennt sie von da halt schon wieder. Und man schaut dann so ein bisschen hinter die Kulissen, finde ich, wenn man die schon oft gesehen hat. Und deswegen würde ich sagen, es funktioniert gut als so Grundmechanik, die, oder als Motor dieses Spiels irgendwie, um das alles voranzutreiben. Aber es ist schon so, dass ich dann da dachte, okay, ja, kenne ich schon.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, bei mir ist das letzte Pandemie einfach schon irgendwie eine Weile her. Also ich weiß nicht, das haben wir ja so am Anfang unserer Podcast-Karriere gespielt, irgendwie so drei Jahre dann hier ungefähr, 2,5. Und bei dir, du hast ja letztens dieses Star Trek noch gespielt, und ich glaube, wahrscheinlich ist es bei dir da einfach noch ein bisschen
War Star Trek, oder? Ist das richtig? Nein, es war Star Wars. Ich war mir nicht sicher, ob du es freust, ja.
Hä, sicher?
Ja, ganz sicher.
Ich dachte, das war der Kumpel, der so ein Star Trek-Fan ist, hat das mit dir gespielt.
Ja, er mag beides.
Okay, also ich bin raus, okay. Also Star Wars.
Es war Science Fiction mit
Raumschiff. Science Fiction mit Raumschiff. Okay, ich dachte wirklich, es wäre ein Star Trek-Pandemie gewesen. Okay, gut, Star Wars-Pandemie. Also wahrscheinlich, weil du das ja letztens gespielt hast, ist es noch ein bisschen präsenter. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Es finde ich schon eine geschickte Weiterentwicklung, weil so ein paar Sachen ja in dem klassischen Pandemie nicht so sind. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall die gleiche Mechanik.
Also ich finde auch, es ist auf jeden Fall erkennbar nochmal poliert worden, das System. Und es gibt auch noch Mechaniken, die da neu dazugekommen sind. Gab es in diesem Star Wars-Ding ja auch schon, das hat mir auch schon ganz gut gefallen. Aber so viele von diesen klassischen Dingern erkennt man halt wieder. Ne? Es gibt diese Bedrohungsleiste.
Ja.
Das ist halt auch die, wie heißt die im anderen? Das ist auch Bedrohung, glaube ich.
Ich glaube, Infektionsleiste oder so? Keine Ahnung.
Okay, ist auch egal. Es gibt so eine Leiste, die geht immer weiter hoch, und die sagt, wie viele Karten nach jedem Spielerzug quasi gezogen werden müssen. Und die eskaliert halt immer weiter hoch. Und auch da funktioniert, die eskaliert über die gleiche Mechanik. Es gibt quasi diesen Kartenstapel, den Spielerkartenstapel, wo man halt am Ende seines Zuges Karten von zieht. Und da sind ab und zu diese Epidemiekarten drin, die jetzt halt irgendwie anders heißen, irgendwas mit, irgendwas Herr der Ringe-Epidemie.
Ja.
Und dann geht dieser Bedrohungsmarker ein hoch, und deswegen wird das nach und nach immer schlimmer. Man zieht immer mehr von diesen
Schicksalskarten heißen sie, sorry.
Ah ja. Genau, immer mehr von diesen komischen Karten da. Und gleichzeitig gibt es diese Hoffnung, das ist aber auch das gleiche wie diese Leiste bei Pandemie, wo man irgendwann unten ankommt und dann verloren hat und so. Also das ist halt, also da ist wirklich viel, was man wiedererkennt. Deswegen, ja, ne, das ist einfach so. Und was es halt weniger gibt, glaube ich, ne, was ich gerade frage, dieses klassische bei Pandemie, du hast halt eine gewisse Anzahl von Peoples, also beziehungsweise von Infektionscubes in einer Stadt, und dann ploppen die so, wenn du zu viele reinigst.
Ja,
das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht, ne?
Nee, das gibt's gar nicht. Ja.
Weil ich meine, das gab es bei dem Star Wars-Ding schon, dass die dann einfach, dass der Moment ist, wo sie dann zum nächsten System reisen, das dann angreifen. Das war, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr von dieser, also hat diesen Infektionsgefühl noch mehr, ne? Aber ja, also von daher, das, also gibt schon einen gerüttelten Teil von Mechaniken, den sie aus dem klassischen Pandemie übernommen haben. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man das schon, das Original Pandemie kennt, kann einem das halt so ein bisschen wie mir gehen, dass man denkt, so, ach, irgendwie ist schon wieder dasselbe. Aber ich verstehe auch, warum es jetzt Leute vielleicht gerade, die es noch nicht kannten, so cool finden, weil es halt einfach ein System ist, das gut funktioniert. Also wir haben ja wirklich, also gerade das erste Pandemic Legacy auch richtig gerne gespielt über die vollen 12 Monate.
Total.
Von daher, ja, wundere mich nicht, dass das den Leuten gefällt.
Auf jeden Fall. Hast du noch was zum Gameplay?
Ja, also vielleicht nochmal, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, wo das herkommt, aber ich finde es auch einfach eine coole Eskalationsmechanik, ne? Weil es halt immer, wird halt immer schlimmer, also du ziehst immer mehr von diesen Karten am Ende deines Zuges und deswegen die Bedrohung steigt halt immer weiter, ne? Es bewegen sich immer mehr gegnerische Truppen, es spawnen immer mehr gegnerische Truppen, die Nazgul irgendwie eiern da die ganze Zeit durch die Gegend und so. Und das heißt, man merkt schon, okay, selbst wenn es jetzt nicht so einen klassischen, ja, ein Rundenlimit gibt, was irgendwann sagt, hier ist es vorbei, gibt's auch, aber
ja,
das ist auf jeden Fall, die Bedrohung steigt einfach auch sehr organisch schon vorher, dass man merkt, okay, die Schlinge zieht sich mal weiter zu. Frodo muss echt langsam gucken, dass er mal seine Füße in die Hand nimmt, Beine in die Hand nimmt, whatever, die pelzigen Füße in die Hand nimmt und langsam mal den scheiß Ring da reinschmeißt. Und das ist eigentlich, finde ich, so also ganz, ganz gelungen gemacht.
Finde ich auch. Und was mir in dem Zusammenhang auch gut gefällt, ich meine, das muss man sagen, man spielt ja ein Spiel, deswegen sagen wir auch oft, es gibt ja kein 100% objektivierbares Brettspiel-Review, weil das ja immer Tagesform und was man sonst so spielt und was man gerade gut findet und so ist. Aber was mir extrem positiv ausgefallen ist, ich glaube auch, weil wir gerade so viel solche Klopper spielen, Grim Coven, da haben wir ja drüber gesprochen, wie krass lange dieser Gegnerzug dauert, dass diese Phase, also eigentlich hat es ja ein Lazy-Player-Scaling, weil das wieder dieses ist mit, nach jedem fucking Spielerzug muss ein Gegnerzug erfolgen, was ich eigentlich hasse, aber was natürlich zu zweit nicht ganz so schlimm reinfällt. Erstens muss man fairerweise sagen, zu fünft ist das, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer. Aber es geht trotzdem schnell. Also selbst wenn man schon relativ weit in der Bedrohungsleiste fortgeschritten ist, das Abhandeln der Karten ist halt super fix, weil es ist nicht eine Karte, es sind ja dann 4 Karten im Zweifel, aber die sind halt so schnell abgehandelt. So, da spawnt eine Truppe da, schnell eine Truppe hinstellen. Dann läuft die Truppe von da nach da, Truppe bewegen. So, das ist eine Sache von einer Minute und dann ist man wieder dran. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass das nicht so eine Orgie an 5 verschiedenen Gegneraktivierungen ist und dann wird nochmal geschaut, wo stehen die meisten Gegner und dann wird nochmal gewürfelt, sondern es wird einfach nur die Karten abgehandelt und der nächste ist dran. Das ist irgendwie ganz angenehm.
Ja, die einzige kleine Kritik, die ich da an diesem Abhandeln von den Karten habe, ist, dass halt die ganze Zeit irgendwelche Location-Namen da stehen und ich mir denke, ja, weiß ich doch nicht, wo das ist.
Ist aber auf den Karten drauf.
Ja, aber auch nur so mittelmäßig gut lesbar, finde ich, weil also gerade diese Gegneraktivierung, wo sie, also ne, dass wenn sie sich bewegen, dann ist da diese Route eingezeichnet, ja. Aber die Route ist dann halt, also ja, in dem, man sieht so ein bisschen drumherum den Kontext, aber man muss dann trotzdem wieder gucken und dann sind da so farbige Wegmarkierungen, aber die sind dann irgendwie auch in, also da sind da 3 Linien nebeneinander und das ist dann irgendwie lila, blau und rot und ich denke so, ja, aber weiß nicht, irgendwie ist halt, also kriegt man auch raus, ne, es ist nicht, dass man sich vertut, aber es ist schon manchmal ein bisschen lästig. Und dann ist es gerade wieder so mit dieser Gegneraktivierung, dann steht dann halt da die Location, wo sie quasi, wo die startet, die Bewegung, aber du musst eigentlich den zuerst bewegen, der am weitesten davon weg ist und schon am nächsten an dem Ziel dran ist und ja, also das ist so ein bisschen fiddly und wie gesagt, selbst mit diesem Hinweisen, wo die Location ist, ist dann manchmal doch so, dass man wieder gucken muss. Ne?
Und ja, das ist so.
Klar, umso mehr man das spielt und umso mehr man natürlich auch in der Lore drin ist vielleicht, desto leichter fällt einem das irgendwie dann. Aber es gibt dann zum Beispiel irgendwie Nurn und Run oder so. Die sind auch quasi nebeneinander, also verschiedene Länder, aber also so von der rein dem Space auf dem Board sind sie relativ nah beieinander. Da habe ich auch immer wieder durcheinander gewuselt und so. Und ja, also Da fehlt, finde ich, weiß nicht, so ein bisschen, also ich verstehe, warum sie es machen natürlich, aber ich finde, Übersichtlichkeit ist da auf jeden Fall ein bisschen besserungswürdig.
Ja, ich habe ja auch gar keine Idee, wie man es jetzt unbedingt besser machen würde. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist natürlich alles, also ich meine, dieses Spielbrett ist ja riesig. Ich weiß nicht, wie breit das ist. 80, 90 Zentimeter ist die Karte, würde ich sagen, breit und 60, 70, 80 hoch. Also die ist wirklich eine große Spielkarte und die ist auch ausreichend groß, finde ich. Also klar, wenn dann irgendwie 2 Charaktere und 8 Truppen auf einem Feld sind und 6 Mordor-Truppen, dann wird es dann nochmal ein bisschen friemelig, aber an sich passt es gut. Und natürlich diese ganze Spielkarte quasi auf eine normal Spielkarten große Karte zu machen, ist natürlich eine Herausforderung ja. Und das kann man natürlich nicht perfekt lesen, das ist auf jeden Fall so. Und es ist dadurch natürlich auch manchmal so sehr, sehr mechanisch, also man muss glaube ich sehr viel, wir müssen ja gleich nochmal über die Komponenten reden, hast du ja bestimmt auch noch 2, 3 Sachen, die mich zumindest interessieren, was du jetzt sagst. Aber
ein paar richtige Schocker habe ich da.
Aber dadurch muss man natürlich generell so ein bisschen ja, es ist halt ein sehr mechanisches Spiel und klar, diese Karte ist ganz cool gemacht und so, die holt einen schon, finde ich, rein, also es hat eine coole Tischpräsenz, aber es ist natürlich trotzdem eher so ein Spiel, was auf so einer Meta-Ebene stattfindet und da ist jetzt auch nicht viel so an, ja, das ist was anderes, was du gesagt hast, ne, aber dadurch, dass die Infos auf den Karten draußen sind, sind sie trotzdem nicht perfekt lesbar, bin ich bei dir, aber es ist auch kein Platz mehr, um da irgendwie noch was anderes zu transportieren, ne? Also auf diesen Schicksalskarten ist da natürlich diese Karte relativ groß abgebildet. Dadurch ist da aber kein Text mehr für, wie sowas wie Sauron, es ist Wut steigt und deswegen schickt er die Truppen von da und also was steht da halt nicht drauf. Ne? Es ist halt rein mechanisch abgehandelt. Ja.
Ja, genau. Man hätte natürlich einfach das machen können, so wie beim klassischen Pandemie, dass die einzelnen Länder zum Beispiel farblich besser kodiert sind oder einen Icon haben oder so. Und das haben sie wahrscheinlich bewusst nicht gemacht, damit die Map, auf der man das spielt, halt nicht so krass mechanisch wirkt, ne? Weil das ist halt bei dem klassischen Pandemie wirklich,
total. Also
das sieht halt aus wie so eine Karte, die du irgendwo in so einem Kontrollzentrum hast,
ja.
Und nicht so eine handgezeichnete, schöne Karte, die dann auch ein bisschen immersiver wirkt, weil also das hätte ja einfach gar nicht nach Mittelerde gepasst. Und das verstehe ich schon. Wie gesagt, war mir einfach nur aufgefallen, dass sie am Anfang halt teilweise wirklich ein bisschen gesucht haben. So wirklich so ein paar Locations, die ich noch nie gehört hatte. Da haben wir dann einfach ein bisschen gucken müssen. Und gerade wenn dann auch alles voller Meeple ist, ne? Wie gesagt, also die Charaktere, also unsere Heldencharaktere haben halt einen Meeple, der da steht. Überall liegen diese Tiny Meeple dieser Soldaten rum. Und dann liegen die natürlich auch, also die Spots sind nicht so groß, dass die dann alle da drauf passen. Dann liegen die manchmal auf dem Namen von der Stadt. Oder dann ist da irgend so ein Kack-Nazgul im Weg. Und so, weißt du, deswegen, also das war dann manchmal einfach ein bisschen friemelig. Ist auch wirklich gar nicht schlimm, wir reden schon länger drüber, als es jetzt von der Wertigkeit war, wie sehr es mich gestört hat. Ich wollte es nur erwähnen, das war so ein Ding, was mir halt aufgefallen war, dass wir zum Teil da einfach ein bisschen gucken mussten.
Ja.
Ja. Aber dadurch lernt man auch die Karte ein bisschen genauer kennen. Also ich kenne jetzt auf jeden Fall mehr Locations von Herr der Ringe als vorher. Mal gucken, wie lange die in meinem Gedächtnis bleiben. Wahrscheinlich nicht besonders lange. Aber ist ja auch erstmal ganz, ganz nett.
Ja, finde ich auch ganz cool. Das,
genau. Also auch gerade so diese Ansicht von der Map ist schon echt ganz gelungen. Ne? Also einfach, weil auch, wenn man die Filme gesehen hat, einem ja gar nicht so das Gesamtkonstrukt so klar ist, was jetzt da wo liegt und so. Ne? Weil ja, weiß nicht, ob da irgendwann mal eine Karte vorgekommen ist in dem Film, denke nicht.
Dann im Intro ist, glaube ich, wird diese handgezeichnete Karte wird dann gezeigt. Ich habe es ja gerade angefangen, nochmal zu gucken. Ja. Aber es ist, also das ist jetzt nicht so, dass man sich das da irgendwie merkt oder dass die ganze Zeit der Minimap
ist. Ja. Ne, also keine Ahnung, zum Beispiel, wo Gondor im Vergleich zu Moria liegt, war mir vorher nicht so ganz klar.
Ja, ja, ist so. Ja.
Genau. Und was ich auch heute gelernt habe, die scheiß Zwerge wohnen auf jeden Fall am Arsch der Welt.
Ja, die haben auch in keiner Partie irgendeine Rolle gespielt, oder?
Nee, sie sind wirklich also ganz links oben, da hinter den Hobbitsen noch, ganz rechts oben, da hinter dem Niemandsland und irgendwie, um da mal hinzugehen und so einen Zwerg zu überreden, dass er mitkommt, das lohnt einfach gar nicht.
Ja, aber klar, die haben ja auch in den Filmen ehrlicherweise keine Rolle gespielt. Also klar, geben die natürlich, aber sonst spielen die Zwerge in Herr der Ringe, im Hobbit ja schon eine große, aber in Herr der Ringe spielen die ja quasi so als Armee oder irgendwie Fraktion ja auch nicht wirklich eine Rolle.
Ja.
Passt ja insofern auch ganz gut.
Okay, ja, dann.
Wieso kein Wunder, weil sie so klein sind oder weil sie so weit weg sind?
Ja, weil sie so am Arsch der Welt sind. Also kein Wunder, dass die sich denken: Och, doch, die machen das schon unter sich aus.
Ja, ja.
Sauron ist bestimmt happy, wenn er die Elben und die Menschen oder was erobert hat.
Ja, das reicht bestimmt.
Ja. Naja, okay.
Komponenten?
Yes.
Ja, na komm, schieß los. Wie findest du die Komponenten?
Also, das Allerbeste an dem ganzen Spiel ist auf jeden Fall der Würfelturm. Weil es gibt einen 3D-Würfelturm und haltet euch fest, der ist aus Pappe. Bestes. Vor allem, wenn dann also ein liebevolles, zusammengebautes Exemplar auf dem Tisch steht, wo du sagst, ja, du hast das irgendwann mal nebenbei gemacht, während dein Sohn schon darauf gewartet hat, dass es losgeht. Und dann stand hier so ein Schieferturm von Sauron auf dem Tisch. Und dann meinte ich so, fehlt da nicht noch irgendwas? Hast du noch so ein Pappteil irgendwo hergeholt? Und das passt auch nicht so richtig. Und dann haben wir in die Box reingeschmissen. Ja, von daher musste ich ein bisschen schmunzeln. Vor allem, ich habe ja mal einem Kumpel einen Baradur 3D gedruckt. Und zwar, der war halt, weiß nicht, der war bestimmt, was war der, 1,5 Meter war der groß. Habe ich wirklich in mehreren Teilen gedruckt.
Hat der denn auch da stehen noch?
Ich glaube, der steht irgendwo auf einem Regal. Der ist auf jeden Fall mega Herr der Ringe-Fan. Und deswegen dachte ich, mache ich das. Es gab also eine Zeit lang, wo ich einfach für jeden Würfelturm gedruckt habe, der mir irgendwie unterkam.
Ja.
Und der hätte auf jeden Fall mehr hergemacht.
Ja, das stimmt.
Und, ja.
Ach
nee,
ja.
Aber, also, ja.
Ja. Findest du ihn so schlimm?
Ich finde ihn unnütz. Also ich finde irgendwie, ja, der Mehrwert von Würfeltürmen ist ja normalerweise, dass die halt verhindern, dass die Würfel irgendwo sonst wohin kullern und so. Und der ist aber so von der Dimension her so ein bisschen eigentlich zu klein, finde ich. Also man würfelt ja nicht so viele Würfel.
Ja.
Aber wenn dann zum Beispiel so eine Suchen-Sache kommt, das haben wir jetzt gar nicht richtig erklärt, dass manchmal wird halt nach Frodo gesucht und da können ja bis zu 7 Würfel gewürfelt werden. Da wird es dann schon tricky und so ganz wie gesagt, so ganz ausgefeilt, weil der nicht, weiß nicht, ob es daran lag, dass er halt schon ein bisschen oft auseinander wieder zusammengebaut war oder was. Aber wir hatten das manchmal, dass halt ein Würfel einfach so auf halbem Weg drin hängen blieb. Und deswegen, ja, also, weiß nicht, mir gibt das halt nichts. Also, ich finde, er sieht einfach so viel schäbiger aus als ein ganz einfacher 3D-gedruckter. Und ist mir schon klar, dass das eine andere Zielgruppe anspricht. Ja. Aber deswegen, mich hat er halt nicht geflasht.
Ja, alles gut. Ich glaube, da sind wir nicht Zielgruppe. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade kein Vergleich ein. Ich glaube, das ist der perfekte Vergleich an sich schon. Ne? Das ist wie wenn du jemanden, der einen 3D-Drucker hat und der immer mit irgendwie 600€ Kickstarter-Brettspielen spielt, dass der natürlich von so einem Pappwürfelturm nicht begeistert ist, verstehe ich total. Wie gut der jetzt qualitativ ist, also ich fand das schon ganz okay. Der hat auch eine ganz gute Anleitung. Der ist halt mit Paulus 90-10-Regel zusammengebaut. Insofern will ich das dem Komponenten gar nicht anlassen. Also der ist schon stabil, der hält auch gut, den kann man auch super in der Packung verstauen, muss ich nochmal sagen. Ich habe so ein paar Sachen noch gedruckt, so ein paar kleine Schächtelchen für die Truppen und so, weil die sind sonst in Tüten, das ist ja super nervig. Aber an sich gibt es da jetzt auch, oder muss ich da jetzt auch nicht ein komplettes Insert drucken, sondern nur so kleine Ergänzungen. Und der Würfelturm, den kann man quasi in zwei Teile auch teilen und dann passt der auch super in die Box rein. Das ist schon sehr durchdacht. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist natürlich A, super gimmicky, weil Würfeln in dem Spiel ja gar keine große Rolle spielt. Also man würfelt jetzt ja nicht so oft und wenn, dann auch nicht viele Würfel. Hätte man auch auf dem Tisch machen können. Ist halt, glaube ich, einfach so dieses coole Ding, was man einfach gut vermarkten kann. Mich stört ja nicht. Ich hätte ihn jetzt auch nicht gebraucht. Aber ich glaube, die Zielgruppe, die das Spiel anspricht, wird das schon tendenziell sehr feiern. Also ich glaube, wenn du das jetzt mit wenig Spielern auf den Tisch bringst und dann sehen die den Turm, dann werden die tendenziell schon sagen, ah, wie cool ist das denn? Klar, ich würde jeden 3D-gedruckten Turm auch bevorzugen, aber das ist, wie gesagt, finde, das ist so ein bisschen ein Zielgruppenthema.
Ja, das glaube ich auch. Also mich würde trotzdem interessieren, wie viele Leute sagen, boah, der gefällt mir richtig gut und der hat gut funktioniert und so, aber kann ja sein. Also glaube ich, ne, das einfach auf jeden Fall eine Sache ist von der Perspektive, aus der man da drauf guckt, ne, und ja.
Er ist auf jeden Fall besser als der scheiß Flügelschlagwürfelturm, den man jedes Mal viel mehr zusammenbauen muss und der total schnell kaputt geht. So.
Der Spiel ist insgesamt besser als Flügelschlag. Das ist richtig. Kann man ja auch schon mal vorwegnehmen.
Obwohl man keine Eier legen kann.
Genau, also das ist ja ein bisschen die Frage, hätte man den gebraucht? Ist der irgendwie relevant fürs Spiel? Nein.
Nö, auf keinen
Beim
Fall.
Würfeln auch völlig egal. Das hättest du genauso gut auf dem Tisch machen können. Und wie gesagt, man würfelt ja auch nicht mit so ultra vielen Würfeln. Deswegen weiß ich nicht. Hätte
ist
man,
ein Gimmick.
Ja, hätte man nicht gebraucht. Und klar, ist natürlich irgendwie ganz nett. Und was man ja wirklich zugestehen muss, was du schon gesagt hast, man kann ihn sehr gut wegräumen. Das ist natürlich ein Riesenplus. Wenn man den jetzt wirklich wieder auseinanderpuzzeln müsste, wie er halt ursprünglich zusammengepuzzelt wurde, dann würde er das wahrscheinlich nicht lange mitmachen. Und es wäre einfach super nervig, weil der besteht ja bestimmt schon aus so 20, 30 Teilen.
Ja, ja, ich habe da schon auch wirklich 20 Minuten den zusammengebaut. Also klar, kann man bestimmt auch schnell hinkriegen. Ich habe es, wie gesagt, nebenbei gemacht, während da irgendwie Kids rumgerannt sind. Aber ja, total, das würde ich niemals wieder aufbauen. Dann müsste ich diesen Würfelturm ja fünfmal so lange aufbauen wie das ganze Spiel. Das ist ja Quatsch, macht ja keiner.
Ja, von daher, ach, alles gut.
Ja,
ne?
Nettes Gimmick, ja.
Genau, dann müssen wir noch über die Minis im Spiel sprechen.
Die Nazgul. Ich glaube, Nick hat die Nazguls gehabt. Sie sind, also das ist auch wirklich manchmal ein bisschen nervig. Du musst irgendwie 5 Nazguls in so eine kleine Kackregion packen, dann fallen die um, weil die sind halt, die fliegen halt, die sind auf so transparenten Füßchen und dann sind da oben diese Nazgul drauf. Und ja, ich verstehe, warum sie das gemacht haben. Ich meine, die fliegen halt in den größten Teilen der Film auch. Aber ja, das ist natürlich manchmal schon so ein bisschen viel Nazgul.
Ja, ich habe mich halt gefragt, was der Hintergrund ist und was es soll, weil im Endeffekt, die hätte man genauso gut als Meeple machen können. Der Rest aller anderen Figuren im Spiel sind Meeple, also die Helden sind Meeple, sogar die kleinen Soldaten sind kleine Mini-Meeple, aber die Nazgul sind halt irgendwelche Plastikminiaturen auf diesen beschissenen Flightstands und ich glaube, also jeder, der schon mal mit Flightstands irgendwie was zu tun hatte, der kennt das Phänomen halt, dass die sind ja auch nur aus Plastik und oft sind die dann halt top-heavy, also weil die Miniatur obendrauf meistens halt einfach größer und schwerer ist als der Fuß selber und deswegen ist einfach der Schwerpunkt zu weit oben, deswegen kippen sie halt gerne um und das kann man natürlich irgendwie fixen, wenn man dann jetzt irgendwie, also keine Ahnung, bei Warhammer-Miniaturen zum Beispiel, ne, wenn man dann einfach eine etwas schickere Base drunter gestaltet und da noch irgendwas mit einbaut oder halt einfach nur ein kleines Gewicht oder irgendwas drunter klebt, kann man natürlich machen, aber so out of the box funktioniert es halt erstmal, also schon passabel, aber war auch schon echt manchmal ein bisschen lästig. Dann ist halt einer umgekippt und so wie Dominos sind dann irgendwie noch 3 anderen das umgekippt. Und ich habe es dann einfach irgendwann sein gelassen. Ich habe es dann einfach irgendwie dahin gewurschtelt, aber Paul hat sie dann immer akkurat wieder alle aufgestellt. So viel Zeit musste dann sein. Und ich habe mich einfach gefragt, warum sind das keine Meeple? Also ich verstehe schon, die fliegen, aber du hättest doch auch einfach einen fliegenden Drachen als Meeple machen können. Oder sind das überhaupt Drachen? Wie heißen denn die Viecher, worauf die Nazgul reiten? Sind das Drachen?
Boah, sind das nicht so Würmer?
Okay, also diese Frage. Viecher halt. Ja. So, hätte man genauso gut einen Meeple machen können. Habe ich nicht verstanden, was das das soll. Es ist halt auch so inkongruent dann. Ich sage ja auch mal, ich mag das nicht, wenn dieses Mischmasch ist, ne? Deswegen ja auch irgendwie Spiele mit Pappstandys und Heldenminis finde ich irgendwie auch mal nicht so gelungen. Dann habe ich lieber alles aus einem Guss irgendwie und ich hätte da einfach Holzpiepe draus gemacht.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, es ist auch so, wie ein optisches Ding sieht halt irgendwie bei Leuten, die nicht so oft, glaube ich, so Spiel spielen, sieht das einfach krass natürlich aus. Natürlich dadurch auch sehr, sehr präsent. Also man kann immer sofort sehen, wo sie sind. Das finde ich ist schon ein kleiner Vorteil. Aber ja, ist auf jeden Fall so. Ist ein bisschen merkwürdiger Komponentenmischmasch.
Aber ganz ehrlich, also das mit dem Sehen, ich weiß, was du meinst, das funktioniert dadurch. Aber wenn das jetzt einfach etwas größere Meeple gewesen wären, weil die anderen Meeple sind alle wirklich sehr klein. Also die Soldaten-Minis, Meeple sind wirklich ein Witz. Aber die normalen Helden-Meeple sind auch immer noch wirklich klein für so klassische Meeple-Größen, ja, finde ich. Also wenn ihr es mit Keep the Heroes Out vergleicht zum Beispiel, sind die halt eigentlich relativ klein. Und das heißt, wenn man dann die Nazgul hätte man easy dreimal so groß machen können.
Ja, ist schon
so. Und sie hätten immer noch locker auf dieses Board gepasst, weil die halt im Gegensatz zu anderen Figuren im Spiel nicht in einer einzelnen Location stehen, sondern immer in der ganzen Region. Also sie fliegen dann irgendwo in Gondor rum oder irgendwo da bei den Hobbitsen oder so.
Ja.
Und dementsprechend, da wäre immer Space gewesen, die irgendwo zu platzieren, selbst wenn sie deutlich größer gewesen wären. Und wenn die dann einfach groß und schwarz gewesen wären, hättest du die auch erkannt. Also
ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Ist ein fairer Punkt. Ja. Ja, generell sind diese, also das Spiel an sich ist vollkommen funktional, funktioniert gut. Ich finde die kleinen Armee-Miepel super cool, muss ich sagen. Also die sind für das Spiel, gefallen mir wirklich sehr gut, weil die sind wirklich super, super tiny. Da kann man dann so ein bisschen seinen Monk rausholen, weil die sind halt wirklich so kleine Mini-Soldaten. Die sind aber wirklich, die sind kleiner als ein kleiner, also wirklich so klein wie ein kleiner Fingernagel.
Noch kleiner.
Noch kleiner, also wirklich super klein.
Aber vor allem das Witzige ist halt, sie sehen halt aus wie klassische Miepel. Nur mit einem kleinen Schwert in der Hand. Ja. Das ist schon, sie sehen schon sehr knuffig aus. Ja.
Ist schon wirklich cool. Halt in verschiedenen Farben, je nachdem, ob es halt die Armee von den Elben ist, sind sie halt grün oder von Mordor halt rot. Und man muss halt irgendwann über seinen Monk hinwegspringen und die halt nicht jedes Mal so hinstellen, dass sie halt richtig rumstehen, weil da wird man halt bescheuert, weil man die halt dauernd aufstellen muss. Aber da irgendwann lernt man das dann zu ignorieren. Ja, gefällt mir richtig gut. Die Charakter-Meeple, muss ich sagen, finde ich sehr enttäuschend. Das ist halt wirklich so die billigste Meeple-Art. Das ist halt wirklich einfach nur so ein roughly ausgeschnitten in der Form des Charakters und drauf gestickert. Ist es gestickert oder ist es gedruckt?
Ich glaube, es ist tatsächlich gedruckt, ja.
Aber es sieht, also da gibt's, also wenn ich die mit den Keep the Heroes Out Meeple vergleiche, das ist wirklich einfach viel, viel schlechter. Hätte man, finde ich, mehr rausholen können. Sieht wirklich nicht besonders cool aus. Und ja, die Nazgul ist ein fairer Punkt. Hätte man auch was Meeple machen können.
Ja, also du hast vollkommen recht. Bei den Helden-Meeple ist es so, dass die wirklich sehr wenig so von der Silhouette irgendwie mit dem Charakter zu tun haben, ne? Und tatsächlich finde ich es überraschend, weil diese kleinen Soldaten-Meeple sind halt so filigran, dass ja offensichtlich da Technik verwendet wurde, die sehr detaillierte Sachen halt irgendwie Lasercutten oder was auch immer, wie die das machen kann. Und dann aber zu sagen, ja, okay, bei den normalen Helden-Meeples machen wir dann halt nur so einen sehr groben Shape. Das liegt wahrscheinlich daran, dass halt das detaillierte Artwork dann drauf gedruckt ist. Und es wäre wahrscheinlich tricky geworden, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, ne, dann die Vorstellung, wenn du dann so einen doch immer etwas grobschlächtigen Meeple hast, da dann Artwork drauf zu drucken. Vielleicht haben sie es probiert und es sah irgendwie nicht geil aus. Aber ja, es ist auf jeden Fall, also man erkennt die Charaktere auf dem Board, ehrlich gesagt, an der Farbe des Holzes und nicht an der Form oder des aufgedruckten
Total.
Designs, ne? Ja, das ist völlig funktional. Also, es macht halt nicht viel her. Also, gerade die Helden auf dem Board haben halt, also erzeugen keine Table Presence. Ne? Das ist dann eher so ein bisschen diese Fantasie, die man dann da so ein bisschen einfließen lassen muss, dass die halt, ne, dass das die Helden sind, die da über die Map reisen und diese Meeple und so, die erzeugen wenigstens so ein bisschen was von, naja, dass da eine Armee ist, weil das ja meistens dann mehrere Meeple sind, die dann da irgendwie spawnen und so. Das heißt, ja, das funktioniert schon halbwegs, um sich das so vorzustellen, aber das ist schon alles immer noch recht abstrakt, ne?
Ja, ich glaube, recht abstrakt trifft das generell ja oft, ne? Also wir hatten ja schon über diese Spawn-Karten, Schicksalskarten gesprochen, ne? Da ist jetzt nicht so viel drauf und auch sonst zum Beispiel die Karten, wo man die Ressourcen hat mit den Regionen, da steht halt nichts dabei. Dann gibt es manchmal so Ereigniskarten, das ist dann sowas wie zum Beispiel Lambas Brot, wo man dann irgendwie was machen kann oder so ein Seil, wo man dann sich zwei Felder bewegen kann. Also es gibt so Ereigniskarten, die halt so ein bisschen Text haben, da ist aber auch keine Lore drauf oder irgendwie eine Zeichnung oder irgendwie sowas, ne? Das ist alles schon sehr, ja, sehr so, ja, wie du sagst, abstrakt. Das Einzige, was mir da wirklich ganz witzig ist, ist auf den Regionkarten, die ja quasi auch die Ressourcen bedeuten, ist immer unten so eine Zahl und so ein Funfact drauf zu Herr der Ringe. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Da steht dann sowas wie, keine Ahnung, 8 Jahre haben Aragorn und Gandalf nach Gollum gesucht oder so und so viele Regionen gibt es in Mittelerde oder irgendwie solche Sachen halt. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig und ganz unterhaltsam.
Ich habe mich da gefragt, warum haben sie dieses Format gewählt? Weil das ist immer eine Zahl, gefolgt von einem Text, der halt auf diese Zahl referenziert, wie du zum Beispiel eben gesagt hast, diese 8 Jahre.
Ja.
Das hat diese 8 relativ groß geschrieben und ich dachte am Anfang, dass diese Zahl vielleicht
Bedeutung
noch
hat, ne?
Eine weitere Bedeutung hat, genau, dass die irgendwie Sortierreihenfolge oder irgendwie, manchmal werden die vielleicht referenziert oder so, aber das ist ja wirklich einfach nur, ist ja nur Flavortext.
Ist nur Flavortext,
aber warum
ja.
fängt das dann immer mit der Zahl an? Irgendwie war ich irritiert.
Ja, verstehe ich total, kann ich verstehen.
Hat keinen Hintergrund,
denkt.
Ne?
Nee, also ich habe ihn nicht erkannt bisher und ich habe okay. Nee, also, nee, hat keinen Hintergrund.
Ja. Das sind halt so diese klassischen Funfacts wie, keine Ahnung, Viggo Mortensen hat sich beim Dreh von Herr der Ringe seinen Fuß gebrochen, weil er gegen diesen dummen Helm getreten hat. So belangloser Scheiß ist das halt. Ja. Ne? Das ist irgendwie nett, wenn man es einen interessiert. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich habe mir 1, 2 durchgelesen und gedacht so, ist mir echt egal.
Ja, alles gut. Ja, genau, aber ansonsten relativ abstrakt. Wie gesagt, was mir richtig gut gefällt, ist halt die Karte, dass die schafft es irgendwie gut, trotzdem übersichtlich zu sein, obwohl es ganz schön viele Infos sind, die da drauf sind. Sogar die Aufbauinfos sind damit drauf. Und andererseits aber einem schon ein gutes Gefühl von Mittelerde zu geben, aber das hast du ja auch schon gesagt.
Ja, ich finde auch, die Karte ist auf jeden Fall die allerbeste Komponente in der ganzen Box. Die ist groß, die zeigt eine wirklich coole Karte. Und wie gesagt, auch durch diese ganzen Wege, die man da nehmen kann, ist es irgendwie auch so ein bisschen so ein Exploration-Faktor, zumindest in den allerersten Partien, ne? Dass
ja,
man
klar.
so ein bisschen guckt, welche Wege gibt es überhaupt. Und dann feststellt, ah, okay, von da komme ich nicht nach da. Und ja, das ist schon ganz cool gemacht. Also das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen.
Mich würde gleich mal in deinem Fazit noch deine Einschätzung zum Preis interessieren. Vielleicht kannst du das mit einbauen. Weißt du, was es kostet?
Keine Ahnung.
Okay, dann machen wir es so. Was wäre ein angemessener Preis dafür? Und was wäre ein angemessener Preis dafür?
Gute Frage. Also ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, für das Spiel, so wie es ist, so irgendwas zwischen 40 und 50 Euro von der, also für die mechanisch Sachen, die da drin sind, die Komponenten und so, dann würde ich sagen, easy nochmal 10 Euro für die Lizenz draufgeschlagen. Also würde ich mal denken, also würde ich sagen, so 60 Euro hätte ich gedacht, passt. Ja, ich frage mich, also ich denke mal, aufgrund des Erfolgs kann es eigentlich keinesfalls teurer sein. Ich hätte gedacht, sonst ein typisches wäre jetzt so, ich schlage nochmal 10 Euro oben drauf, sage, es kostet 70, einfach weil sie unverschämte Bastarde sind. Aber ich glaube, für 70 Euro wäre es nicht so ein Erfolg geworden. Deswegen würde ich tippen, ja, so maximal 60 Euro, so 50 bis 60 Euro würde ich tippen.
70 Euro kostet es. Also es gibt es mittlerweile auch für 66 und so, aber ich glaube, am Anfang war es tatsächlich noch teurer. Also ich glaube, es hat am Anfang, ich müsste mal gucken, also ich meine, es ist schon billiger geworden. Das habe ich ja nicht recherchiert, aber ich meine, es hat am Anfang sogar noch mehr gekostet als 70.
Ja. Krass.
Und jetzt findet man so welche für 66, aber dann oft halt mit Versandkosten. Also vielleicht gibt es auch eins für 65, aber also unter 65 kriegst du es eigentlich nicht. Und viele sind eher für 70 Euro drin. Ja, und ich meine, dass es noch teurer, auch noch teurer war am Anfang, dass es schon billiger geworden ist.
Ja, finde ich schon krass. Also nicht, dass es das nicht wert wäre, ne? Das hat, also ich komme mal gleich noch zum Fazit vielleicht. Aber, also nicht vielleicht, wir kommen auf jeden Fall noch zum Fazit. Lass das mal offen, ob heute ein Fazit folgt. Aber ich muss sagen, dass, also hätte ich erwartet, dass das dann deutlich weniger Anschluss findet,
ja.
Das schon eine Summe ist, wo, glaube ich, die Zielgruppe, die ja schon eher so ein bisschen bei den nicht Casual-Spielern, aber bei den so Gelegenheitsspielern vielleicht ist, ne? So ein bisschen so bei den Familienrunden, glaube ich, so wenn man so Teenies hat, junge Teenies vielleicht so in der Richtung oder halt das einfach so ein bisschen in einer etwas lockereren Brettspielrunde spielen will, dann da 70, 80 Euro hinzublättern, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Das finde ich irgendwie überraschend toll.
Ja, klar, wenn man sagt, sonst so die, ne, das ist die Zielgruppe, die sonst so, weiß nicht, Siedler von Katan spielen, ne, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, was das mittlerweile kostet, aber ich denke mal, so, das ist so die 30, 40 Euro, du sagst ja immer so gern die Fuck-It-Grenze, ne, irgendwo vielleicht da liegt. Ist schon, ja, ein teures Spiel, so in dem, was es ist, auf jeden Fall.
Die Hälfte des Preises kommt nur durch den Turm.
Ja, klar, kann man sich natürlich fragen, ne, ob man so ein paar Komponentenentscheidungen, aber ich finde jetzt auch nicht, dass die. Also ja, ich glaube, du hast das ja sehr gut hergeleitet. Ne? Das ist nochmal der Lizenzaufschlag, kostet natürlich irgendwie Geld, ne? Und ein Hype-Aufschlag und so weiter und so fort. Aber so rein von der Komponentendingens her hätte ich das wahrscheinlich auch nochmal so 10, 15 Euro unten drunter angesetzt. Aber gut, okay, alles gut. Ja, genau, ich fange mal an mit Fazit. Mir hat es tatsächlich wirklich gut gefallen. Also ich finde, das ist ein cooles Spiel. Also wir reden ja immer drüber, Metaprogression und so. Das ist natürlich jetzt mal nicht unser Hauptding. Aber ich finde, dass das wirklich richtig, richtig cool schafft, so eine individuelle Immersion Storytelling Herr der Ringe Geschichte zu erzählen. Also das hat irgendwie so witzige Momente gehabt, wie das Faramir mit Frodo jetzt nach Mordor marschiert und man sich so fragt, so, okay, aber sicher, dass er den Ring da auch wirklich vernichten will? Oder irgendwie Aragorn das Auenland sichert oder irgendwie, weiß nicht, irgendwie Eowyn da mit den Ents irgendwie Isengard einnimmt. Das irgendwie, so, das ist jetzt unsere irgendwie Geschichte.
Das
und
war nicht Eowyn, möchte ich noch zum
Buch. Nee, das war, stimmt, das war, Eowyn war bei dir. Die hat einfach, Eowyn hat einfach ganz Mittelerde erobert.
Ja.
Das war das in der anderen Runde. Es war
Galadriel.
Galadriel, danke. Also das ist einfach coole Geschichten irgendwie erzählt und in dieses Universum finde ich trotzdem irgendwie gut reinpasst, sodass es trotzdem irgendwie nah genug dran ist. Ja, mir gefällt mir wirklich richtig gut. Macht Spaß. Ich kann mir vorstellen, das kann man auch mit wenig Spielenden mal spielen. Bin gespannt. Ich werde es bestimmt irgendwann mal mit irgendwie so einer 4er-5er Runde ausprobieren, wie gut das da so funktioniert. Also ich glaube, es muss schon ein Spiel sein, wo alle natürlich kooperativ gut miteinander spielen. Ich meine, klar, es ist ein kooperatives Spiel, ne? Wenn einer sagt, nö, habe ich keine Lust zu, ich will aber jetzt da oben irgendwie den Zwergen helfen, das geht bestimmt nicht gut. Ja, aber das kann man dem Spiel nicht vorwerfen. Also nee, mir hat es wirklich, wirklich gut gefallen und ich war sehr positiv überrascht. Und ich sag mal so, es ist nicht das Ding, was wir sicherlich jetzt dauernd wieder spielen werden oder so, aber ich kann verstehen, wieso das da so weit oben gerankt ist und warum viele das so toll finden.
Ja, also ich stimme auf jeden Fall vielem davon zu. Allem voran auf jeden Fall dieses Emergent Storytelling, dass wir jetzt quasi schon die Geschichte von Herr der Ringe irgendwie erlebt haben, ne? Wie gesagt, diese Grundprämisse, dass Frodo halt seine Reise nach Mordor macht und den Ring da reinschmeißen muss, das ist halt einfach immer essentieller Bestandteil des Ganzen. Aber drumherum sind wirklich sehr viele Variablen, die so gut funktionieren, dass sie einerseits viel Varianz erlauben, dass unterschiedliche Dinge passieren können, aber es ist nie so, dass es jetzt irgendwie so ausartet, dass es gar keinen Sinn mehr ergibt. Also es ist nie so gewesen, dass Aragorn in den Helikopter gestiegen ist und dann irgendwie mit dem Apache-Helikopter Mordor angegriffen hat, sondern es ist schon so, dass es irgendwie in der weiteren Lore irgendwie halbwegs Sinn ergeben hat. Ich glaube, der größte Ausreißer war, dass du eben angeschnitten hattest, dass ich in der ersten Partie Eowyn gespielt hatte und sie kann halt for free Leute rekrutieren. Und sie kann halt als einzige Nazgul wirklich besiegen, weil ihre Fähigkeit ja ist, dass sie halt kein Mann ist, auch eine super krasse Superpower ist. Und deswegen bei einem...
Ist nicht so gut gealtert.
Nee, ist wirklich so. Und in diesem einen Würfelergebnis, was normalerweise sehr nervig ist, wenn Nazgul anwesend ist, sind in dem Kampf, dann kann sie einfach Nazgul killen. Und ich habe in unserer ersten Partie das sehr darauf angelegt, weil ich es unbedingt mal ausprobieren wollte und bin dann halt wirklich einfach so mordend und brandschatzend in Rohan losgegangen, bin dann durch ganz Gondor und diese komische Söldnerregion da im Süden durchgegangen, auf der Suche nach irgendeinem Nazgul, der nicht schreiend schnell genug weggerannt war und habe sie dann einfach alle totgeprügelt. Also alles, was zwischen mir stand und den Nazgul, habe ich einfach niedergebrannt und das war natürlich totaler Quackes, ne? Also es gibt gar keinen Sinn und war aber trotzdem halt irgendwie sehr amüsant zu sehen, weil sie einfach wirklich, also war einfach super overpowered, diese Kombination von diesen beiden Fähigkeiten. Vor allem im Vergleich zu fucking Merry und Pippin, die einfach die ganze Zeit nur irgendwo rumstanden und immer so ein Herztoken generiert haben. Ja, also deswegen, das ist schon ganz, ganz cool. Da entstehen wirklich witzige Geschichten. Und deswegen, ich finde das auch wirklich ein gelungenes Produkt. Ich muss sagen, ist jetzt nicht trotzdem nichts, was ich jetzt irgendwie häufiger spielen muss. Ich finde erstens, wie gesagt, es scheint schon sehr dieses Pandemic-System durch, was einfach bei mir sich so ein bisschen abgenutzt hat, weil ich es wirklich schon viel gespielt habe.
Ja, verstehe.
Und das ist natürlich jetzt eine Kritik, die sich nicht auf jeden da draußen anwenden lässt. Das heißt, wenn ihr da draußen jetzt denkt, oh, ich habe noch nie in Pandemie gespielt, dann könnt ihr das völlig ignorieren. Das ist nichts, was dann irgendwie einen Punktabzug in dem Sinne irgendwie jetzt für die Wertung dann ist. Bei mir ist es das halt schon, weil man halt einfach das so ein bisschen wiedererkennt. Und das ist auch schon bei Pandemic Legacy damals so gewesen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist einfach schon so eine gewisse Grundstruktur ist schon erkennbar, die sich wiederholt und so. Aber trotzdem, ja, also finde auch, das Spiel funktioniert sehr gut und ich kann auch so ein bisschen nachvollziehen, warum das so ein Hype-Titel ist, weil es wirklich eine coole Mischung, so ein Balanceakt zwischen, ja, so ein bisschen Emergent Storytelling, der coolen Lizenz, einer soliden Grundmechanik und diesem Abwechslungsreichtum durch die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Missionen, die man auswählt am Anfang und auch so diesem Randomness-Faktor, welche Location jetzt in der einzelnen Partie so ein bisschen der Hotspot ist, dass da halt auch einfach coole Sachen entstehen können. Und deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dass das vielen Leuten richtig Spaß gemacht hat. Und ja, wenn du jetzt irgendwann mal sagst, keine Ahnung, dein Sohn ist doch angefixt und er hat Lust, das mal zu spielen oder weiß ich nicht was, dann spiele ich das auch nochmal mit. ich glaube, ich würde jetzt nicht irgendwann nochmal sagen, hey Paul, lass das nochmal eine Runde spielen.
Ja, das verstehe ich. Da, also, das sieht natürlich bei uns ja auch immer, das ist ja bei vielen Spielen so, ne, weil wir einfach so einen riesen Auswahl haben und dann ja oft doch mal lieber die neuen Spiele probieren. Aber es war cool, dass wir auf jeden Fall probiert haben. Cool, dass du mit dabei warst, dich drauf eingelassen hast. Vielen Dank. Und ja, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.